Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der laufenden Staffel des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Letzteres kuratiert gerade die laufende Staffel zum Thema zwischen Tradition und Moderne, jüdische Vereine gestern und heute. Mit dieser Staffel wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu anregen, sich einem vielfältigen jüdischen Vereinsfeld anzunähern und dadurch neue Perspektiven auf die jüdische Geschichte und Kultur sich selbst zu eröffnen. Jüdische Vereine bilden für uns dabei in ganz besonderer Weise die reich und vielfältige jüdische Geschichte ab und versinnbildlichen stellvertretend die Visionen einer Armen- und Wohlfahrtsfürsorge, der Bildungsvermittlung, aber auch der Kultur-, Sport- und Musikverbreitung und Förderung. Von der Vergangenheit bis heute stehen sie daher für eine lebendige zivilgesellschaftliche Struktur in und für die jüdische Gemeinschaft, die es sich lohnt, genauer anzuschauen. In der ersten Folge haben wir schon dank der Ausführungen von Jana Mattis jüdische Vereine als Erinnerungsgemeinschaften kennenlernen dürfen. Mit einem differenzierenden Blick auf die Hamburger ehemaligen Vereine in Israel verdeutlichte Jana Mattis, wie sehr die Vereine und ihre Protagonisten und Protagonistinnen zu einem Raum der Bewahrung von Erinnerungen und des Austausches der Erfahrungen wurden. Gleichsam bezeugte die Geschichte der ehemaligen Vereine aber auch, wie sehr der Gegenwartsbezug in der Arbeit der Vereine eine Rolle spielte und Aktionen der Mitglieder im Kontext von sogenannten Besuchswochen oder Programmen und auch der Auflegung von Ausstellungen zur jüdischen Geschichte an Einfluss gewannen. In unserer zweiten Folge richten wir den Blick auf einen anderen Verein und eine andere Zeit, um weitere Funktionen und vor allem zivilgesellschaftliche Visionen kennenzulernen. Als Gast hierfür begrüßen wir Hendrik Schemann-Kösters, der an der Universität Osnabrück Geschichte und evangelische Theologie studierte und an der Universität Haifa im Fachbereich der Holocaust-Studien einen Master anschloss. Am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen legte er 2025 seine Dissertation zum Thema »Von der Abwehr zum Widerstand – Eine transnationale Praxisgeschichte des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V. 1929 bis 1938« vor. Das Buch soll in diesem Jahr auch publiziert werden. Darin beschäftigt er sich mit diesem ganz besonderen Verein, der von seiner Gründung 1893 bis hin zu seiner Zwangsauflösung 1938 zum Ort innerjüdischer Begegnungen, des Aushandelns von Emanzipation, des Kampfes gegen Antisemitismus, der Diskussion über das Gehen oder Bleiben und der Suche und dem Wunsch nach Rechtsstaatlichkeit wurde. Wie besonders die NS-Zeit den CV und seine Mitglieder veränderte und welche Rolle dabei nationale und transnationale Aspekte spielten, sind nur einige Fragen, die das nun folgende Gespräch nachgeht und uns verdeutlicht, wie sehr die zeitgenössische Gegenwart auch immer wieder den Blick in die Vergangenheit beeinflusste und gleichsam eine ganz eigene Zukunftsvision bestimmte. Ich wünsche Ihnen nun eine spannende Folge und ein interessantes Gespräch mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich heute ganz besonders, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode unserer laufenden Staffel von Jüdische Geschichte kompakt zum Thema zwischen Tradition und Moderne, jüdische Vereine gestern und heute begrüßen zu dürfen und mit Ihnen auch gleichzeitig unseren heutigen Gesprächsgast Hendrik Schemann-Kösters ebenfalls begrüßen zu können, der uns digital dazugeschaltet ist. Erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind und uns durch Ihre Forschung und das Gespräch Einblicke freigeben werden auf einen der, ja, ich würde sagen, fast größten Vereine in der deutsch-jüdischen Geschichte und damit uns auch neue Perspektiven eröffnen, wie wir Vereine verstehen können. Erst einmal herzlich willkommen bei Jüdische Geschichte kompakt.
Einen schönen guten Tag, Herr Siegel, und auch einen guten Tag in Richtung der Hörerinnen und Hörer.
Genau, ich hatte es ja schon angedeutet, in unserem heutigen Gespräch wird es vor allem um einen Verein gehen in der deutsch-jüdischen Geschichte, der einer der größten war, nämlich dem Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, den sicherlich die eine oder auch der andere kennen dürfte und der meist in seiner Kurzform CV oder Zentralverein bekannt geworden ist. Die Wurzeln liegen im ausgehenden 19. Jahrhundert und verraten oder verorten damit diesen Verein im kaiserlich geprägten Deutschland, also damit in Emanzipationsdebatten, Teilhabediskursen und anderen gesellschaftlich relevanten Auseinandersetzungen. Die Geschichte des Zentralvereins ist somit lang, vielfältig, wie wir vielleicht auch in diesem Gespräch lernen dürfen, die durch aber mehrere Perspektiven auch neu erschlossen werden können. Es gibt schon einige Literatur über den Zentralverein, aber die eigene Brille und die eigene Perspektive ist ja hier immer ganz spannend und ganz wichtig. Darum geht vielleicht meine erste Frage hin, was denn Ihre eigene Brille ist, Ihr eigener Zugang und warum Sie genau diesen CV eigentlich für einen faszinierenden Verein gehalten haben oder finden immer noch. Genau, was ist so Ihr Zugang und Ihre Brille, um uns diesen Verein vielleicht auch nochmal genauer vorzustellen?
Ja, der Zentralverein und ich haben eine recht lange gemeinsame Geschichte. Ich habe damals bei Frank Wolf an der Universität Osnabrück bereits im Jahre 2011 das erste Studienseminar besucht. Und das Thema war jüdisches Leben in der Weimarer Republik. Und dort ist natürlich auch zwangsläufig die jüdische Organisationslandschaft in den Blick geraten. In diesem Zusammenhang stieß ich auch auf den Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Und ich war damals einfach fasziniert. Einerseits, weil der Verein eben, wie Sie schon sagten, die mitgliederstärkste Organisation des Judentums war. Aber andererseits auch, weil ich von ihm noch nie was gehört hatte. Daher bin ich aus dem Seminar mit unheimlich vielen Fragen rausgegangen. Also ganz basal natürlich, was war der Verein, was erhofften seine Mitglieder, wie realistisch waren seine Forderungen, aber auch, wie ging der Verein mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten um? Die Fragen haben mich letztlich die letzten 14 Jahre begleitet, von der ersten Hausarbeit über die Bachelorarbeit bis hin zur Doktorarbeit. Und dass diese Faszination nicht nachließ, war, glaube ich, auch auf die wachsende Zahl an Forschungspublikationen zum CV zurückzuführen. Es gibt eine Gesamtorganisationsgeschichte von Avraham Barkai bis hin zu jüngsten Publikationen, die Teilaspekte der Arbeit beleuchten. Was mir aber immer wieder aufgefallen ist, dass meine Fragen, die ich mir schon damals gestellt hatte, nie wirklich beantwortet werden konnten. Also so zum Beispiel, wieso wurde dieser Verein 1933 nicht zerschlagen, obwohl auch die Nationalsozialisten wussten, dass der Zentralverein aktiv sich gegen den Nationalsozialismus positioniert hatte? Ebenso, wieso wurde vom Verein nicht 1933 schon die Flucht der deutschen Juden gefordert? Und schließlich natürlich auch, wieso hat man nicht seit spätestens 1935 alle Ressourcen in Richtung der Emigrationsberatung dann umgeschichtet? Es gab viele, viele, viele Fragen, die mir darin aufkamen und eine Frage, die sich dann vor meiner Arbeit letztendlich festgesetzt hat, ist die Frage, wie eigentlich der Zentralverein und insbesondere seine Führung den politischen Umbruch des Jahres 1933 und folgend begegnete. Das erschien mir immer noch erklärungsbedürftig und natürlich steht dahinter die große Frage, wie Menschen mit Verfolgung eigentlich umgehen. Also und hier wird es beim CV spannend. Defätismus habe ich dort nie sehen können, sondern vielmehr kreative Handlungen, die versuchten, deutsch-jüdische Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Und vielleicht noch abschließend dazu, dass die Faszination nicht nachließ, war mit Sicherheit auch auf die Quellenlage zurückzuführen, da das Vereinsarchiv wieder aufgetaucht ist in den 1990er Jahren und mir im Zuge meiner Arbeit zur Verfügung stand und 430.000 Blatt bieten mehr als genug Grundlage, um von dort aus spannende Fragen zu entwickeln.
Das ist ja eigentlich das Schönste, was einem eigentlich passieren kann in einem Forscherleben, dass ein so ein Thema so lange beschäftigt und so lange auch dazu anregt, neue Fragen zu stellen. In den Ausführungen haben wir es ja jetzt schon durchhören können, Ihr Forschungsansatz oder die Forschungsfrage konzentrieren sich ja vor allen Dingen auf die Jahre 1929 bis 1938, also sozusagen Aufstieg und Kernphase des NS-Regimes. Aber die Geschichte des CVs beginnt natürlich, wie wir schon gehört haben und Sie auch schon aufgezählt haben, im 19. Jahrhundert. Wie würden Sie vielleicht auch sagen, hat sich genau dieser Verein und auch die Grundideen dieses zivilgesellschaftlichen Akteurs vielleicht verändert über die Jahrzehnte, die vor Ihrer Forschungsarbeit liegen? Oder wie setzen Sie sozusagen diese Ideen in Vergleich in Ihrer Forschungsarbeit?
Also der Zentralverein war natürlich ein Produkt seiner Zeit. Was wir in Deutschland sehen, ist eine relativ verspätete Judenemanzipation. Während in anderen Ländern wie England oder den USA, auch Frankreich bereits seit Jahrzehnten, teils noch länger, die Emanzipation fester Standteil der DNA der Länder ist, sehen wir in Deutschland, dass dieser Prozess sehr spät und lokal höchst unterschiedlich einsetzt. Spätestens mit 1871 aber ist die rechtliche Emanzipation zumindest in der Reichsverfassung festgeschrieben. Allerdings war es so, dass der Zentralverein, beziehungsweise dass diejenigen, die den Zentralverein später gründeten, bemerkten, dass es eine deutliche Diskrepanz zwischen theoretisch zugestandener legislativer Emanzipation und praktischer Emanzipation gab. Also Alltagserfahrungen waren immer wieder von Diskriminierung geprägt. Wir sehen das beispielsweise darin, dass in dem Moment, wo die Judenemanzipation zugestanden wird, hier jetzt als rechtliche verstanden, in diesem Moment werden sofort in der deutschen Gesellschaft wieder Rufe laut, diese doch bitte zurückzunehmen. Und in diesem Zusammenhang sind wir genau in der Phase, in der aus Antijudaismus Antisemitismus wird. Also wir haben eine wachsende Zahl von Akteuren, die aufgrund vermeintlicher Rassentheorien argumentieren, dass die jüdische Bevölkerung gar nicht zu Deutschland bzw. zu den Deutschen gehören könne. Vielmehr sollten sie wie Gäste im Heimatland behandelt werden. Die Realität war natürlich eine andere. Viele Jüdinnen und Juden lebten als voll emanzipierte Deutsche erst einmal. Also sie verstanden sich primär als Deutsche und nicht als Juden. Nun haben wir die Situation in den 1880er Jahren, dass im zaristischen Russland plötzlich Pogrome einsetzen oder beziehungsweise schon wieder Pogrome einsetzen. Und im Jahr 1892 beginnt die Vertreibung der Juden aus Moskau. Und in dieser Zeit überlegt die jüdische Gemeinde in Berlin, ob man nicht eine Delegation zum Kaiser schicken solle, um Schutz zu bitten. Und hier beginnt die Gründungsgeschichte des Zentralvereins. Hier kommt Raphael Löwenfeld und schreibt eine Denkschrift, veröffentlicht sie. Und zwar stellt er die Frage, Schutzjuden oder Staatsbürger? Und er argumentiert, um Schutz bettelt nur derjenige, der keine Rechte hat. Wir haben aber Rechte. Und er fordert, man möge nicht um Schutz betteln, sondern vielmehr der Judenemanzipation, der rechtlichen, zum Durchbruch verhelfen. Das heißt, gegen Antisemitismus auftreten, aber sich auch selber emanzipieren. Sich selber von dem oft als überkommen wahrgenommenen alten Judentum loslösen, in die Moderne aufbrechen. Und das Ergebnis dessen war eine recht große Debatte im deutschen Judentum. Und die mündete wenig Jahre später im Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens im Jahr 1893. Was Löwenfeld hier vorschlug, so würde ich argumentieren, war eigentlich eine eigene Lösung der sogenannten Judenfrage. Also die Frage danach, wie eigentlich das Verhältnis von jüdischer und nicht jüdischer Bevölkerung sein sollte. Während die Antisemiten natürlich argumentierten, diese Frage lässt sich nur dadurch lösen, indem wir die deutschen Juden loslösen und isolieren, argumentierte Löwenfeld hier und mit vielen anderen deutschen Juden auch zusammen dann, dass diese Lösung der Judenfrage, also dass das Verhältnis von christlicher und nichtchristlicher Bevölkerung, jüdischer und christlicher Bevölkerung, dadurch bestimmt sein müsste, dass man über die Brücke der Staatsbürgerschaft gemeinschaftlich erstmal primär Deutscher sei. Das bedeutet, der Zentralverein stand dafür ein, dass man die Emanzipation vollenden wollte. Er wollte eben, dass die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens genau die gleichen Rechte in der Realität hatten, wie auch andere Staatsbürger. Und da kam natürlich dann sofort in dieser Situation, der Antisemitismus wieder ins Spiel. Und das war eine große Aufgabe zeitlebens des Vereins, gegen Antisemiten vorzugehen. Und diese Grundidee war eben die Emanzipation zu vollenden. Innerlich einmal, dass wir uns emanzipieren als deutsche Juden, andererseits aber auch äußerlich, dass die rechtliche Emanzipation durchgesetzt wird. Und das waren eigentlich Konstanten, die sich über die gesamte Vereinsgeschichte beobachten lassen. Was wir aber auch sehen, und hier kommt dann letztendlich mein Zeitraum ins Spiel. Ich habe die Jahre 29 bis 38 gewählt, weil im Jahr 28, 29 die NSDAP massiv Zuwachs verzeichnete. Wir sehen in der Situation, dass plötzlich diese Forderung der Rücknahme der Emanzipation, wie wir das in den 1880er Jahren sahen, wieder Konjunktur erhält. Die NSDAP tritt als politische Bewegung auf, beziehungsweise politischer Akteur und fordert handfest eben genau das, was bereits Jahre zuvor, Jahrzehnte zuvor gefordert wurde. Und hier tritt der CV auf den Plan und sucht Verbündete und wird aktiv und versucht eben seit 1929 vermehrt auch kreativ Politik zu machen hinter den Kulissen, obwohl das eigentlich seiner Satzung widerspricht, weil die Satzung sagt eigentlich, dass der Verein sich der Pflege der deutsch-jüdischen Gesinnung verschrieben hat und dass der Verein eben die Emanzipation durchsetzen möchte.
Eigentlich ja ganz spannend, dass der Name, der auf den ersten Blick ja etwas holperig wirkt, also sozusagen verschiedenste Aspekte und auch Hierarchisierung eines Selbstverständnisses vorzugeben versucht, eben letztlich ein programmatisches Programm eigentlich beinhaltet, also sozusagen die Staatsbürgerschaft in den Vordergrund rückt und wie Sie gerade gesagt haben, die Emanzipation damit vollenden möchte. Und es zeigt vielleicht auch auf, wie sehr zum einen dieser Verein verstanden werden muss und kann aus einer sehr nationalen Perspektive heraus. Also sozusagen, er macht Sinn aus den Emanzipationsdebatten und auch Debatten der Teilhabe in den deutschen Reichen, die sie sich angeguckt haben und dann auch eben, wie diese Debatten unterschiedlich ausgelegt werden. Aber, und das ist eigentlich ganz das Spannende an ihrer Arbeit, dass dieser Blick allein durch die Brille einer deutschen Perspektive eigentlich nur bedingt das volle Bild dieses Vereins wiedergibt. Also die besondere transnationale Perspektive, das ist ja sozusagen auch ein Teil dessen, was Sie wirklich sehr spannend herausgearbeitet haben. Können Sie uns vielleicht zu diesem transnationalen Element oder der transnationalen Frage ein, zwei Beispiele nennen, oder wo Sie es besonders faszinierend finden, ja, dann eher deutsch-jüdischen Vereins, der dann eben doch gar nicht so deutsch-jüdisch allein war.
Ja, also ich verstehe das Befremden zunächst, wenn man von einer transnationalen Perspektive spricht, wenn man ja eben einen Verein hat, der sich ja primär in den deutschen Grenzen verortet. Wir haben ja eben über die Vereinsidee und die Vereinssatzung gesprochen und es erscheint zunächst total paradox, hier von transnationalen, grenzenüberschreitende, lokal verankerten und so weiter sozialen Beziehungen, Netzwerken und Sozialräumen zu sprechen, also von dem, was wir transnational nennen. Und ich muss auch sagen, dass ich auch selber nicht mit einer transnationalen Perspektive an diesen Verein rangegangen bin. Die Skepsis deckte sich dort mit zahlreichen Quellen, die ich mir zum CV anschaute. In den 1920er Jahren finden wir eigentlich kaum eine CV-Zeitung oder eine Vereinspublikation, die nicht eine Absage an den antisemitischen Vorwurf des internationalen Judentums enthält. Immer wieder hieß es dort, dass die deutsche Judenheit zu ihren Glaubensgenossen außerhalb Deutschlands ähnliche, allenfalls lose Bindungen empfinde, wie ein Christ in Deutschland zu einem Christ in einem beliebigen anderen Land der Welt. Deshalb überraschte es mich auch sehr, als ich im Zuge meiner Recherchen auf Naomi Cohns Anfang der 1970er Jahre erschienenem Standardwerk über das American Jewish Committee stieß. Das war eine Organisation, die im Grunde genommen den CV sehr ähnlich war von der Idee her. In dieser Publikation waren aber plötzlich von engen Kontakten mit dem Zentralverein beziehungsweise mit seiner Führung die Rede. Und das widersprach allem, was ich irgendwo über diesen Verein gelesen hatte oder was wir glaubten, darüber zu wissen. Ich bin letztendlich deswegen in die USA gereist und nach einigen Aktenmetern zeichnete sich dann ein deutlicheres Bild ab. Historisch gesehen war es so, dass 1925 plötzlich oder beziehungsweise Anfang der 1920er Jahre Antisemitenkongresse wieder Konjunktur hatten. Das war kein neues Phänomen, auch das gab es schon in den 1880er und 90er Jahren. Aber plötzlich war es so, dass dort eben die Nationalsozialisten auftraten. Insbesondere 1925 in Budapest gab es einen Kongress, wo deutsche Nationalsozialisten unter anderem Ernst Böpple und Alfred Rosenberg, aber auch Theodor Fritschs Sohn Theodor Fritsch Junior anreisten und dort mit anderen Antisemiten darüber berieten, wie man denn einer vermeintlichen jüdischen internationale Gemeinschaft gemeinschaftlich begegnen könne. In diesem Kontext, hier hat der Zentralverein sehr viele Recherchen angestellt, kam er zu dem Schluss, dass die deutschen Antisemiten mit ihrem vehement verfochtenen Rassestandpunkt dort zu einer Hegemonialstellung gekommen waren. Nun ließe sich das als skurrile Episode abtun, aber es gab in der Tat noch einen anderen jüdischen Kollektivakteur, der zu einem ähnlichen Schluss gelangte und zu ähnlichen Ergebnissen in seiner Analyse. Und zwar war das Jakob Landau, der die Jewish Telegraphic Agency leitete, eine Organisation, die es auch bis heute gibt, eine jüdische Nachrichtenagentur, die sich auf die Fahnen schrieb, die Weltöffentlichkeit über antisemitische Vorfälle zu informieren, damit die Judenheiten der Länder, wo dies vorkam, Schutz erhielten. Also das war ein ganz zentraler Mechanismus, weshalb sich der Jakob Landau dafür interessierte und weshalb Jakob Landau auch den Kontakt zum Zentralverein suchte. Die beiden Akteure, also Zentralverein und Jewish Telegraphic Agency, verband dann eine sehr enge Verbindung. Es ging hier so weit, dass die Jewish Telegraphic Agency finanziert wurde vom Zentralverein, mitfinanziert, muss man sagen. Aber das ist, glaube ich, wichtiger. Die Jewish Telegraphic Agency erhielt seit Mitte der 1920er Jahre regelmäßig vom Zentralverein Korrespondenzen, Material, was eigentlich in Deutschland so vor sich geht. Und hier wird es an dem Punkt spannend. Was wir nämlich sehen, ist, dass der Zentralverein, beziehungsweise auch hier seine Führung erneut, lernte, dass man über die Bande des Auslands mehr erreichen kann, als dass man direkt mit Akteuren in Deutschland in Kontakt tritt. Was wir allerdings auch sehen, und das ist die große Tragik des Vereins, diese ganze Arbeit führt natürlich nicht dazu, dass die NSDAP weniger Zulauf erhält. Wir sehen, dass die NSDAP stärker wird, immer mehr Mitglieder bekommt. Wir sehen, dass die Organisation ihre Aktivitäten lokal ausweitet. Und wir sehen aber auch, und da wird es ganz spannend, dass die NSDAP teils versucht, nicht nur in Deutschland Fuß zu fassen, sondern auch in anderen Ländern. Exemplarisch sei hier genannt, 1928 im Dezember wird die NSDAP-Ortsgruppe New York gegründet. Also der Nationalsozialismus, nationalsozialistische Ideen finden auch unter deutschen Auswanderern massiven Anklang. Und hier sagt der Zentralverein, also der Nationalsozialismus, der rassische Antisemitismus ist ein Artikel für den Export geworden. Und das ist gar nicht mehr ein deutsches Problem, das ist gar nicht mehr ein deutsch-jüdisches Problem, sondern das ist ein Problem, welches alle Judenheiten aller Länder betrifft. Aber an dieser Stelle reicht es festzuhalten, dass der CV und seine Führung bis in das Jahr 1938 in dieser transnationalen Sphäre, die aus jüdischen Akteuren, Redakteuren, aber auch jüdischen Organisationen bestand, weithin als Garant valider Informationen über die Lage in Deutschland galt und sich dabei bewusst der Strategie des Aufbaus außenpolitischen Drucks über klandestine Informationsweitergaben bediente. In diesem Zusammenhang wuchs dieses Beziehungsgeflecht und verselbstständigte sich auch ungefähr ab dem Jahr 1934, da es wirklich auch institutionalisiert wurde. 1934 wird von einem ehemaligen Zentralvereinsführer, von dem Syndikus Alfred Wiener, in Amsterdam das sogenannte Jewish Central Information Office gegründet, welches über 50 jüdische Organisationen mit Material versorgt und mit Informationen, was eigentlich in Deutschland gerade passiert. Und dort wird es nämlich auch nochmal spannend. Dort sehen wir nämlich, dieses Material wird an verschiedenen Punkten in der Weltgeschichte in Anschlag gebracht, von dem wir gar nicht dachten, dass es der Fall wäre. Ganz prominent die Prozesse um die Authentizität der Protokolle der Weisen von Zion im Jahr 1935 in Bern. Hier ließen sich jetzt weitere Beispiele finden. Aber um nochmal auf die Frage endgültig zurückzukommen, die transnationale Sphäre des CV war von dem Bewusstsein bestimmt, einen Kampf um die Emanzipation der Judenheiten der Welt zu führen. Dabei achteten sie aber darauf, dass die Nationalsozialisten und Antisemiten nicht informiert wurden oder nicht, dass ihnen nicht bekannt wurde, was der Zentralverein oder andere jüdische Organisationen eigentlich so treibt.
Aber es zeigt vielleicht auch nochmal auf, dass um ein Verständnis jüdischer Vereine wirklich auch voranzubringen, gerade auch die Netzwerke und die Verbindung der jeweiligen Akteure sowohl in den nationalen und auch regionalen Kontexten der Weimarer Republik und später des NS-Reiches, aber auch vor allen Dingen darüber hinaus eigentlich spannende Einblicke geben könnten, um die Arbeit und auch die Vision von Vereinen besser zu verstehen, dass sie eben sich nicht nur im lokalgeschichtlichen Kampf befanden, sondern schon auch die Vision von einer allgemeingültigen Emanzipation zum Beispiel durchzusetzen und dass dieser Kampf natürlich nicht an den Landesgrenzen beendet war, sondern auch darüber hinaus geführt werden musste. Das bringt mich vielleicht zu einer weiteren Frage. Sie hatten ja einzelne zeitliche Punkte und Jahre schon herausgehoben, die Sie erachten als sagen, kleine Scheidewege oder Scheidepunkte, wo Besonderes passiert ist. Sie hatten sich von 1929 bis 1938 genauer angeschaut und auch die Quellen hierauf genauer befragt. Welche Periodisierung würden Sie denn in diesem Zeitstrahl vielleicht auch für sich vornehmen? Und wo sehen Sie vielleicht auch so Wendepunkte, die, um ein Verständnis dieses Vereins voranzubringen, vielleicht nochmal wichtig ist, um unseren Hörerinnen und Hörern in Erinnerung zu rufen? Gibt es da mehrere Jahre, ein bestimmtes Datum, woran Sie auch so bestimmte Veränderungen nochmal deutlich machen können in der Geschichte dieses Vereines?
Also beginnt natürlich das Jahr 1929 erstmal. Das ist einerseits das Jahr, in dem der Zentralverein sich auf das Feld der Politik vorwagt, indem er ein geheimes Archiv gründet, welches Material über die Nationalsozialisten sammelt und welches die SPD, das Reichsbanner, das Zentrum und andere prorepublikanische Parteien mit Material beliefert. Hier sehen wir erstmal eine deutliche Strategieänderung. 1929 ist aber auch aufgrund dieser transnationalen Komponente, die ich angesprochen habe, ein Wendejahr. Wir sehen, dass diese Kontaktaufnahme eben genau in dieses Jahr fällt mit dem American Jewish Committee. Wir sehen aber auch in den Jahren 1929 bis 31, und das ist so die erste Phasierung, die ich dort vornehme, dass das ein wachsendes Bewusstsein um die weltweite Bedrohung der jüdischen Emanzipation ist. Hier sehen wir eine deutliche Phase der Transnationalisierung des Vereins, und es gibt immer wieder einzelne Vorkommnisse, wo man das punktuell gut aufzeigen kann. Ein Beispiel dafür sind die Kurfürstendammkrawalle im Jahr 1931. Und hier sehen wir punktuell, wie der Zentralverein diese transnationalen Netzwerke bespielt und über die Bande der Außenpolitik eben versucht, innenpolitische Resonanz zu erzeugen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, an dem man eben exemplarisch aufzeigen kann, welche Mechanismen, welche Akteure, welche Netzwerke und welche Ideen stehen eigentlich dahinter. Was wir dann sehen, und das ist so meine zweite Phasierung, die ich dann vornehme, sind die Jahre 1932 bis 34, in dem man versucht, die jüdische Emanzipation irgendwo, irgendwie zu bewahren, die dann letztendlich diesen Abwehrkampf, den ich eben angesprochen habe, in einen Widerstand gegen das NS-Regime transformiert. Diese zwei Jahre sind deshalb natürlich ganz spannend, weil das Jahr 33 natürlich trotzdem eine Zäsur war. 1933 sieht man sich mit anderen Realitäten konfrontiert. In dieser Phase 33 kann auch nicht von einem Fatalismus oder Defätismus gesprochen werden, sondern der Zentralverein wird sofort unmittelbar an drei Fronten aktiv. Das sind drei große Fronten, die ich vielleicht kurz umreißen kann. Das ist einerseits die Koordination jüdischer Selbsthilfe, die Rechtsberatung der deutschen Judenheit und eben die angesprochenen klandestinen Aktivitäten. Bereits im Jahr 1932 gab es von Seiten der Vereinsführung um Friedrich Brodnitz und Ludwig Tietz Überlegungen, wie man eigentlich die jüdische Organisationslandschaft umgestalten müsste, falls die Nationalsozialisten wirklich an die Macht kämen. Und das war natürlich ein ganz spannendes Thema, weil dort viele Rivalitäten aufeinander trafen. Also jede Organisation hatte natürlich eigene Vorstellungen. Und plötzlich jetzt im März 1933 treten Ludwig Tietz, Friedrich Brodnitz und andere Akteure von der Zentralen Wohlfahrtsstelle der deutschen Juden, aber auch von den Zionisten und eben vom Zentralverein auf den Plan und stoppen die Diskussion und gründen den sogenannten Zentralausschuss der deutschen Juden für Hilfe und Aufbau. Dieser hatte den Zweck, sämtliche jüdischen Selbsthilfeangebote wie Arbeitslosenvermittlung, Immigrationsberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsberatung und so weiter zu bündeln.
Und über ausländische Geldgeber, namentlich dem American Jewish Joint Distribution Committee und dem Central British Fund zu koordinieren.
Also das Ganze lief unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilve und es war von Seiten des CVs ein gutes Stück Verhandlungsgeschick notwendig, um dieses Projekt zum Laufen zu bringen und diesen Dachverband zu schaffen, der dann, so argumentiere ich, essentiell ist, um Handlungsweisen von Organisationen im nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre zu verstehen. Eine zweite Sache war in diesem Zusammenhang die politische Gesamtvertretung. Also wir sehen, dass unmittelbar nach der Machtübernahme, nach der Machtergreifung, die Zionistische Vereinigung für Deutschland, der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, der Verband Nationaldeutscher Juden, die Jüdische Gemeinde Berlin, die alte Reichsvertretung und zwar der zahllose jüdische Akteure stellen sich dem NS-Regime als politische Alleinvertretung des deutschen Judentums vor. Und das führt natürlich sehr schnell dazu, dass dann nicht mit Akteuren, sondern nur noch über sie gesprochen wird. Das ist die Befürchtung. Und so kommt es dann zum zweiten großen Staatsstreich von Seiten des CVs, muss man sagen. Und das ist die Gründung der Reichsvertretung der deutschen Juden. Hier gelingt dem CV innerhalb weniger Monate das, woran das deutsche Judentum jahrzehntelang scheiterte. In diesem Selbsthilfenetzwerk, welches sich dann aufspannt, und welches unbedingt im Blick geraten muss, um eben jüdisches Organisationsleben zu verstehen, hat der Zentralverein eine ganz zentrale Rolle. Einerseits, weil er diesen Zentralausschuss massiv bezuschusste. Also fürs Jahr 1934 sind das ungefähr 15.000 Reichsmark im Monat, die der Zentralverein zusteuert, die übrigens dann weiter verteilt werden an den Hilfsverein zur Immigrationsberatung, aber auch an die Zionisten. Aber auf der anderen Seite hat der Zentralverein hier die Rolle des Rechtsberaters eingenommen. Der Kampf gegen Antisemiten führte zwangsläufig schon seit der Vereinsgründung auch sehr häufig vor Gericht. Diese Rechtsschutzstellen, die es seit der Vereinsgründung gab, werden jetzt 1933 bereits im März zu sogenannten juristisch-wirtschaftlichen Beratungsstellen ausgebaut. Diese juristisch-wirtschaftlichen Beratungsstellen nutzen dabei auch übrigens bewusst das Polykratische des NS-Staates und spielte dann lokale NS-Akteure teils gegeneinander aus. Aber das ist so die Zeit eben 1933, 1934, wo die größte Konjunktur und die größten Zuwachs haben. In der Phase 1935 bis 38 hingegen sieht man, dass diese juristisch-wirtschaftlichen Beratungsstellen, und das ist dann eben meine dritte Phasierung, immer wieder an den Punkt kommen, dass sie über die Beobachterrolle nicht hinauskommen.
Es geht ab einem gewissen Punkt vermehrt darum, möglichst viele dabei zu unterstützen, ihr Vermögen zu liquidieren, damit man emigrieren kann. Währenddessen machte es sich der CV aber auch zur Aufgabe, diejenigen, die nicht gehen konnten, bestmöglich zu betreuen.
Und hier nochmal ein Verweis auf die dritte Front. Und das ist die Front, die eigentlich besonders spannend ist. Und zwar die dritte Front, wo der Zentralverein direkt aktiv wird, lässt sich als Widerstand gegen das NS-Regime bezeichnen. Wenn ich folgend von Transnationalisierung oder Widerstand rede, dann meine ich hier wirklich die engste Vereinsführung. Also die kleine Riege, die in Berlin sitzt, in der Zentrale sitzt und eben sehr gut über das Ortsgruppengeflecht darüber informiert ist, was eigentlich in Deutschland passiert. Die engere Vereinsführung versuchte, dem jungen, noch instabilen nationalsozialistischen Regime über die Bande der Außenpolitik letztendlich Schläge zu verpassen. Das, was der Jakob Landau vorher getan hat und das, was sie Ende der 1920er Jahre erprobt hatten, nutzten sie jetzt hier auch im nationalsozialistischen Deutschland. Also die große Verdienst des Zentralvereins war es, letztendlich die jüdische und damit auch die nichtjüdische Welt darüber zu informieren, wie die Lage eigentlich in Deutschland war. Aber ich sagte eben schon, 1935 bleibt natürlich das Wendejahr, was wir kennen. Einerseits aufgrund der Nürnberger Gesetze, aber andererseits auch aus dieser transnationalen Perspektive heraus. 1935 reist Bruno Weil, der Vizepräsident des CVs, im Oktober in die USA und trifft sich dort im Auftrag der CV-Führung mit dem Who is Who des US-amerikanischen Judentums. Mit Arthur Hayes Sulzberger, dem Herausgeber der New York Times, Louis Brandeis, Stephen Weiss, Henry Goldman, die Gebrüder Warner, der Jakob Landauer, den ich eben angesprochen habe. Und die versucht er zu mobilisieren für einen Abwehrkampf, für eine aktive Aktion gegen das deutsche nationalsozialistische Regime. Damit ist letztendlich das Jahr 35 aus doppelter Perspektive ein Wendejahr. Einerseits aufgrund der Tatsache, dass die Judenemanzipation einen legislativen Todesstoß erhielt. Andererseits aber auch aufgrund dieser transnationalen Perspektive, wo der Zentralverein den Staffelstab der jüdischen Abwehr bewusst und aktiv weitergibt.
Sozusagen die Vielfältigkeit der Arbeit des CVs faltet sich ja sozusagen uns ganz besonders durch ihre Ausführungen auf, was alles dazugehört hat, welche Felder alle bespielt werden und welche Visionen da alle nachgegangen wurden. Sie hatten es ja schon angedeutet, die Abwicklung des deutschen Judentums stand letztendlich am Ende dieses Vereins mit der Auflösung 1938. Endet die Geschichte dieses Netzwerkes, was sich aufgebaut hat und findet nach dem Ende des NS-Regimes ja auch keine Wiederbelebung in dem Sinne einer Neugründung eines Vereines. Insofern vielleicht die schon fast letzte Frage unseres Gesprächs. Was würden Sie denn als, im Englischen würde man sagen, Legacy benennen dieses Vereins? Also sozusagen, wo sehen Sie vielleicht die Relevanz dieses Vereines bis heute, oder wo blitzt dieser Verein vielleicht auch heute in den heutigen Diskussionen noch einmal wieder auf?
Also wenn wir uns die Spätphase des Vereins anschauen, 35 bis 38, in dem natürlich nicht mehr offen propagiert werden durfte, dass die Judenemanzipation Teil der deutschen DNA sein sollte, dann sehen wir, dass der Zentralverein diese Ideen der Judenemanzipation von Deutschland loslöst und argumentativ in die Immigration verschiebt. Er argumentiert in den Jahren 35 bis 38, dass die Judenemanzipation zwar in Deutschland vorerst am Ende sei, allerdings würde sie zwangsläufig wiederkommen. Sie sprechen dort immer von der Wellenlinie jüdischen Schicksals. Und andererseits machte er auch immer wieder den Punkt stark, auch wenn in Deutschland die Akkulturation nicht mehr gefordert wurde, die jüdische, so war das in anderen Ländern durchaus der Fall, in der Schweiz und in den USA. Überall wurde gefordert, dass die Immigranten nicht nur zum Wanderstab greifen in der Idee, dass man eine vorübergehende Episode hat, sondern überall wurde gefordert, dass die Immigranten Teil der örtlichen Kultur werden. Das heißt, sie sollten wirklich Amerikaner werden, sie sollten wirklich Schweizer werden und so weiter. Das heißt, dieser Grundgedanke der Akkulturation, der Grundgedanke dieser Verbindung über die Staatsbürgerschaft, über die Kultur, den sehen wir beim Zentralverein vom Anfang bis zum Ende. Und das ist letztendlich auch das Erbe des Zentralvereins, diese Argumentation aus den Werten der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit heraus, immer wieder den Durchbruch dessen zu fordern und zu verhelfen. Und auch wenn wir aus der Gegenwart in die Vergangenheit und auf den CV blicken, da sehen wir doch, dass der CV selbst dann ein positives humanistisches Weltbild vertrat, als es in der deutschen Gesellschaft nicht mehr mehrheitsfähig war. Herr Siegel, Sie haben recht, der Zentralverein wurde nicht neu gegründet, aber der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bezeichnet den Zentralverein nicht umsonst als Vorläuferorganisation des Zentralrats. Also auch wenn der CV Vergangenheit ist, bleiben doch diese Ideale, die in diesem Zentralverein immer wieder verhandelt wurden, und die Frage nach deutsch-jüdischer Gegenwart, aber auch Zukunft, das, was immer vom Zentralverein bleibt und das, was uns auch heute beschäftigt.
Ja, ich glaube, damit sind wir schon am Ende der Folge. Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen es schon, fragen wir unsere Gesprächspartnerinnen und Partner, an welchem digitalen oder realen Ort man diese Themen, den Verein, vielleicht nochmal nachklingen lassen kann. Insofern geht diese Frage auch an Sie, Herr Schemann-Köstes. Was ist denn der Tipp, den Sie an unsere Hörerinnen und Hörern an die Hand geben würden, um dieses Thema des CVs und seiner Visionen noch einmal nachzuklingen zu lassen oder nacherleben zu können?
Ich möchte den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle einmal das Archiv der Jewish Telegraphic Agency unter jta.org/archive zurufen. Wenn Sie dort unter der Suchmaske Central Union of German Citizens of Jewish Faith eingeben, dann finden Sie über 700 zeitgenössische Nachrichtenbeiträge, wo Sie sehr vieles nachlesen können über das, was wir hier in dem Gespräch angerissen haben, und vielleicht auch die Möglichkeit finden, nochmal Lokalgeschichtliches herauszufinden, was Ihnen und uns bisher unbekannt war.
Ja, ein ganz toller Tipp. Die genauen Details finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes, dass es leichter ist, genau diesen Tipp nachzuvollziehen. Ich sage herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Publikation des Werkes, wo wir dann den ein oder anderen Aspekt nochmal genauer nachlesen können. Also herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung und wünsche einen schönen Tag.
Genau, und da schließe ich mich einfach an und hoffe natürlich, dass Sie auch am nächsten ersten Freitag wieder einschalten werden, wenn die nächste Folge unserer Staffel online geht. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.